Herzlich willkommen zum Vinotech Podcast. Wir haben die KW 37, den 12. September 2023. Mein Name ist Jens Decker und mit mir dabei ist Martin Lehnert. Hallo Martin.
Hallo Jens, grüß dich.
Wir haben ein paar Themen aus der letzten Woche, aus der letzten Folge mitgenommen, die du dir damals ganz hektisch notiert hast, weil du gesagt hast, naja, wir heben uns das auf, wir klären das heute. Dann lass uns doch damit direkt anfangen. Siem war eins der Themen. Was ist Siem?
Was ist Siem? Security Incident and Event Management.
Hervorragend.
Mehr war nicht gefragt. heißes Zeug. Musst du machen heute.
Okay. Ja. Gibt es Tools, die dich dabei unterstützen? Gibt es Methoden, die dich dabei unterstützen, die du anwenden solltest? Gibt es definierte Prozesse für?
Genau. Wir hatten es letztes Mal im Zuge der Splunk-Schwachstellen, haben wir das Thema aufgerufen. Ja.
Genau. Splunk als Logging-Plattform sozusagen. Genau. Und es ist ein gutes Tool, ähnlich wie Greylock, um eben deine ganzen Events zu erfassen, auszuwerten, gegenüberzulegen und eine Übersicht über deine Systeme zu bekommen.
Ja.
Dann hast du überlegt, wie diese Boxen heißen. Diese Boxen in diesen Arztpraxen. Wie heißen sie, Martin?
TI-Konnektoren.
Was machen sie?
Die stellen die Verbindung her, der Praxis zur Telemedizin-Anwendung, elektronische Patientenakte.
Also das, was du Karte, auf deiner Karte hast, sozusagen, wenn du sie einliest, um dann die Daten aus der zentralen Datenbank zu bekommen.
Das waren die Kistchen, beziehungsweise eben die TI-Konnektoren, wo es vom Chaos Computer Club dann den freundlichen Hinweis, ich glaube, an die Gematik gab, dass man die auch updaten kann und nicht wegwerfen muss. Ich glaube, 400 Millionen Euro standen da im Raum, die weggeworfen werden müssen, versus macht halt ein Update drauf.
Macht Sinn.
Ja, so nachhaltig und so.
Dann hatten wir noch ein Thema, Storage-Treiber-Encryption, beziehungsweise diese Malware, die sich praktisch in den Storage-Treiber gehangen hat. Da hast du ja auch nochmal überlegt, gibt es da, war das so ein Urban Myth, hast du gesagt?
Genau.
Gibt es aber wirklich was?
Da gibt es ein paar Sachen. Also so wie die Legende besagt, also Ransomware oder überhaupt ein Virus, listet sich im Storage-Treiber ein, verschlüsselt, entschlüsselt, transparent. Dann auch in die Backups rein, bis die Kiste halt irgendwann mal ausgeht und dann nicht mehr hochkommt, weil der Schlüssel halt im Zweifelsfall nur im Arm lag. Das habe ich nicht gefunden, auch nach intensiver Recherche nicht, aber es gibt ein paar Ransomware-Typen, die Storage-Treiber nutzen oder Schwachstellen in Storage-Treibern tatsächlich, um Sicherheitssoftware dann zu deinstallieren. Ja.
Um sich zum Beispiel auch in BitLocker reinzuhängen.
Genau, ne, das ist so eine der Alternativen dann dazu, die etablieren keinen eigenen Verschlüsselungsalgorithmus, sondern missbrauchen, nicht nutzen. Missbrauchen ist wahrscheinlich das bessere Wort. BitLocker.
Ja gut, du musst das Rad ja auch nicht neu erfinden.
Nö. Use what you have in a better way.
Genau so ist das. So, dann lass uns mit den Hacks starten, die wir die Woche dabei haben. Relativ großes Unternehmen kommt auch wieder aus der japanischen Ecke sozusagen. Ein Japaner wieder. An der Stelle allerdings nicht Seiko, da haben wir nachher noch ein paar Updates dazu. Hier geht es um Autoradios, 30.000 Mitarbeiter, knapp 6 Milliarden Euro Umsatz, Alps Alpine.
Genau, Alps Alpine wurde gehackt, also man kennt, ich glaube, diese Alpine Radios noch, die älteren Hörer.
Also ich kenne sie auch noch.
Ja, aber habt ihr auch noch was Erzählung?
Nein, in meinem ersten Auto hatte ich ein Alpine Radio drin.
Okay. Respekt.
Selber eingebaut.
Genau. Ne, das
hat ging dann halt nur USB und CD, weil ich die Antenne nicht dran gekriegt habe.
Früher so gemacht, das Autoradio austauschen, heute geht das nicht mehr. Bei Tesla ist das beliebig schwierig. Die sind gehackt worden und jetzt geht das ganze Thema los. Ne? Die Screenshots sind veröffentlicht und mal schauen, wie das an der Stelle weitergeht. Was relativ interessant ist an der Stelle.
Es gibt ein ganz neues Feature jetzt, ne? Sozusagen.
Ja, yeah, it's not a bug, it's a feature, wie man so schön sagt.
Ganz neue Möglichkeiten auch für nicht beteiligte Unternehmen oder Interessierte, daran teilzuhaben, sozusagen.
Genau, ich glaube, wir hatten uns ja in Folge 1 oder 2 mal drüber unterhalten, wie das mit dieser Ransomware und der Erpressung und so weiter irgendwie mal weitergeht.
Also as a Service sozusagen, dass du das einkaufen kannst, dass du diese ganze Software praktisch auf einer Plattform kaufen kannst, ausrollen kannst. Auch, und das Ganze gibt es jetzt aber auch mit den Daten.
Genau, also bisher war es ja so, die Angreifergruppen haben gedroht, die Daten zu veröffentlichen. Und das Unternehmen hat dann gezahlt, damit die Daten eben nicht veröffentlicht werden, beziehungsweise auch wieder entschlüsselt werden, wenn sie verschlüsselt waren.
Genau, und viele Unternehmen zahlen ja auch nicht im Moment. Ja,
genau. Also
wirklich ganz, ganz viele Unternehmen auch aus unserem Dunstkreis gehen eben nicht auf die Lösegeldforderung ein. Und das gräbt den Erpressern ja so ein bisschen auch den Rang ab.
Naja, das untergräbt den Geschäftszweck, möchte ich mal sagen. Wenn da nicht gezahlt wird, wofür dann den ganzen Aufwand? Und deswegen haben die Angreifergruppen sich jetzt was Neues, wie sagen wir in Anführungsstrichen neu, überlegt, die Daten auch zu verkaufen. Also nicht nur dem Unternehmen, das betroffen ist, quasi die Entschlüsselung und die Nichtveröffentlichung anzubieten, sondern auch Wettbewerber und Konkurrenten anzubieten, die Daten zu kaufen.
So ein bisschen eBay für gehackte Unternehmen.
Genau, das ist so die neue Dimension.
Also wenn jemand Interesse hat, ihr könnt die Daten von Alps Alpine jetzt kaufen.
Die kann man jetzt kaufen, ja. So, ich bin mal gespannt, ob das der große Hebel ist. Wir hatten vorgestern hatten wir die Diskussion, inwieweit das rechtlich abgedeckt ist. Darf ich die kaufen? Kann ich die kaufen? Ich bin da eher skeptisch. Du hast jetzt nicht so ein großes Problem gesehen, aber ich glaube, irgendwie Datenhehlerei, Wettbewerbsverzerrung, da kommen jede Menge Sachen zusammen. Ja.
Ich glaube, es ist halt dann auch die Verwendung der Daten. Ne? Also wenn ich mir damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffe, aber gut, wir sind beide keine Anwälte.
Nee, das ist so. Ja, ne, das ist ja wie, also ist ja schon mal prima, dass keiner mehr bezahlt oder wenige bezahlen. So. Und wenn dann eine andere Seite quasi bezahlt, dann dreht sich das Rad ja weiter. Also
genau.
Ne, du musst ja irgendwann den Geldfluss stoppen, damit dieses ganze Spektakel aufhört. Und von daher, ja, ziemlich perfide.
Aber die namhaften Hackergruppen sozusagen, also das, was so bekannt geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, haben sich jetzt auch neue Wege gesucht. Also es ist jetzt nicht mehr so dieses klassische Thema Social Engineering bis zum gewissen Grad, sondern du kannst dich jetzt auch bewerben bei denen,
das
um einen Job.
Ja,
sozusagen.
Quasi. Genau. Also wir haben letzte Woche gefunden, also nach der letzten Folge, ein Stellenangebot einer Angreifergruppe, die sagen, wenn du IT-Mitarbeiter bist und Zugriff auf ein Unternehmensnetzwerk hast, ja, idealerweise natürlich wahrscheinlich ein interessantes Unternehmen, dann melde dich doch bei uns. Wir würden gerne dich, deinen Zugang dazu benutzen, um da reinzukommen.
Ja. Ist auch viel einfacher. Kriegst ein bisschen was ab vom Lösegeld?
Genau, kriegst ein bisschen was ab. Wenn du eh unzufrieden bist, melde dich doch irgendwie und dann machen wir zusammen den Laden platt. Hälfte, Hälfte. Vielen Dank. Auch das ist natürlich, also ist das eine Form von Social Engineering? Ja, auch.
Bis zu einem gewissen Grad schon, ja.
Halt weniger manipulativ.
Genau, also du gehst halt offen damit um.
Geh halt sehr offen damit um, was da für beide Seiten drin ist. Aber auch das ist natürlich eine riesen Gefahrenquelle. Ja, so, bisher warst du ja darauf angewiesen, als Hackergruppe, dass irgendjemand in dem Prozess unvorsichtig ist, nicht aufpasst,
die Daten Phishing-E-Mail klickt.
Genau, und so weiter. Ja. So, und jetzt gehst du halt direkt auf unzufriedene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu und überzeugst die davon, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, und ich meine, welches Unternehmen kennst du, wo es nur komplett 100% zufriedene Mitarbeiter gibt?
Nicht eins, das ist so. Das ist genau der Punkt, ja. Und jeder Headhunter ist genau damit erfolgreich, dass der Mitarbeiter eben nicht 100% zufrieden ist, dass er sich vielleicht finanziell verbessern will, dass er sich vom Arbeitsumfeld verbessern will, dass er sich von den Aufgaben verbessern will. Und genau hier setzen die halt auch an. Ja. Ja, es ist wie Headhunting, nur eben auf der dunklen Seite des Mondes.
Ja, die Frage ist, wie das weitergeht. Also wenn du in Richtung der amerikanischen Firmen gehst, dann hast du das ja heute schon relativ intensiv, diese Background-Checks vor Einstellung. Ja, in Deutschland? Eigentlich noch nicht so wirklich etabliert.
Zumindest mal nicht in der breiten Masse.
Ja, so Hintergrundchecks und polizeiliches Führungszeugnis und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das muss zumindest mal in dem Kernbereich der IT dann doch intensiviert werden. Ja, kannst du es damit verhindern? Nee, aber kannst du so offensichtliche Faktoren irgendwie damit ausschließen? Vielleicht schon eher. Das ist halt, das ist echt eine fiese Nummer, finde ich.
Spucken ja auch so ein bisschen die Datenschutzgesetze wieder rein. Also du kannst ja diese Background-Checks in Deutschland gar nicht so machen, wenn du jetzt über das Thema Schulden nachdenkst, wenn du über das Thema Kredite, Hypotheken auf deinem Haus und so weiter, das musst du ja alles gar nicht offenlegen. Und in Amerika hast du es halt, ne? Also du kannst halt auch ganz offiziell mal danach fragen oder kannst es halt auch abrufen, und das ist in Deutschland halt schwierig.
Also da müssen sich Firmen tatsächlich jetzt mal wieder, also ich meine, ich denke mal, die Gefahr gab es schon immer, ne? Dass, wie du es gerade sagst, also verschuldet, gibt es ja tausend Gründe, wieso jemand verschuldet ist. Ja? Wenn man von dem ganz plakativen irgendwie Spielschulden, mal nehmen wir das mal als Beispiel, und dann alles, was man hat, irgendwie als Hebel zu nutzen, um die Spielschulden zu bedienen, das ist halt ein breites Feld, ne? Das auszunutzen. Also ich finde es bedenklich, wie gesagt, das erste Mal, dass wir sowas gesehen haben. Wir haben so eine offensive Werbeanzeige für Mitarbeiter mit Zugang in Unternehmensnetzwerke und dann Hälfte-Hälfte beziehungsweise einen Anteil an der Lösegeldforderung auszuzahlen. Boah.
Genau. Das zahlt aber auch wieder auf das ganze Thema Privileged Access Management ein, das ganze Thema Account-Absicherung ein, administrative Accounts nur dann, wenn sie benötigt werden, nur darauf, wo sie benötigt werden und so weiter. Ja, also selbst wenn dann der unzufriedene Mitarbeiter eben diese Zugänge verkaufen sollte in irgendeiner Form, dann hast du wenigstens noch eine gewisse technische Sicherheit dazwischen. Ist die besser, als wenn das nicht tun würde? Vermutlich nicht. Ja, aber zumindest hast du noch was drin.
Ja, aber
besser ist es, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist. Machen wir uns nichts vor.
Besser ist es, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, ne? Weil sonst, du kannst es nicht verändern. Es wird immer die 1-2 Mitarbeiter im Unternehmen geben, vielleicht auch 3-4, hängt von der Größe ab, die halt aus Gründen überall draufkommen. Also überall ist übertrieben, aber halt dahin, wo es dann halt auch richtig wehtut.
Genau. Ja. Dann lass uns mal von den Spielschulden zum nächsten, zur nächsten Firma, zum nächsten Objekt der Begierde gehen, sozusagen. MGM Casinos hat es jetzt in, oder unter anderem in Bellagio, oder das Bellagio hat es erwischt, mit 33 Milliarden Euro Umsatz, dort eigentlich schon relativ dumm dreist. Ne? Über ein Social Engineering ist mal das eine, aber wie dann eben auch, das ist ja ganz spannend.
Also es gibt einen Twitter-Announcement, einmal in den Shownotes verlinkt, wie der Hack abgelaufen ist. Wir konnten es jetzt nicht bei der Angreifergruppe verifizieren. Bis jetzt gibt es nur dieses Twitter-Statement. Aber der Angriff auf die MGM-Casinos ist wohl so abgelaufen, dass die Angreifergruppe sich auf LinkedIn Mitarbeiter rausgesucht hat, im Helpdesk angerufen hat, gesagt, hier, Zugang irgendwie, können wir Passwort zurücksetzen, pipapo. Und total hilfsbereit, Service-Desk hat das dann auch gemacht. Und die Kollegen waren drin. Das Ganze muss wohl eine Sache irgendwie von 10 Minuten gewesen sein. Zeigt aber auch wieder, wie extrem wichtig eben die Komponente Mensch an der Stelle ist. Ja, das ist ganz klassisches Social Engineering. Ja. Und das zu verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Also wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht mit so Self-Service für Passwort-Resets.
Genau, mit Multifaktor-Authentifizierung, dass du ein SMS kriegst nochmal, wenn du es zurücksetzen willst oder einen Token brauchst oder ähnliches.
Und trotzdem bleibt ja irgendwann die Frage, ne? Es wird immer den Fall geben von dem Mitarbeiter, der sein Handy gerade irgendwie zu Hause gelassen hat und im Hotel ist und trotzdem arbeiten muss. Mhm. Und da dann sich was zu überlegen, entweder die harte Linie, nee, das gibt's halt dann nicht. Ja, ich brauche Kopie von deinem Ausweis und tralala. Mhm. Bei Kopie von deinem Ausweis, ich meine, wir gucken ja dann doch ab und zu mal so ein paar veröffentlichte Daten durch.
Das ist Ausweiskopien
findest du halt auch jede Menge. Und da einen zu machen, der zumindest mal, wenn du den eingescannt hast und dann den Service Desk geschickt hast, plausibel genug aussieht, ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Also wahrscheinlich ist die Lösung dann tatsächlich da, die harte Linie zu fahren.
Was ich immer ganz, ganz praktisch gefunden habe, war das Thema Mitarbeiternummer. Mhm. Ja, das sind ja meistens keine 12-stelligen Nummern, die du auswendig lernen musst, sondern die sind ja noch in einer gewissen Größe irgendwie, die du dir auch merken kannst. Und das ist jetzt auch nichts, was du irgendwie auf LinkedIn stehen hast.
Ja.
So, und das kann noch so ein Thema sein. Ja, im Normalfall hat das die Personalabteilung, und wenn du sauber deine Daten gepflegt hast, hast du es auch im AD drin stehen, hinter dem User-Objekt. Und dann hast du da zum Beispiel noch einen Punkt, den du abgleichen kannst. Ist das hundertprozentig sicher? Vermutlich nicht. Aber es ist halt zumindest mal so ein zweites Geheimnis sozusagen, was der Mitarbeiter und die IT kennen könnte und eben nicht im ersten Schritt öffentlich zugänglich ist.
Ja, das ist ja genauso wie mit diesen drei Fragen. Ne? Also Lieblingsfarbe, erste
Haustier der Oma,
Haustier und genau, ne?
Das Hamster und so weiter.
Die Themen, auch darüber kann man es abfragen, aber man muss es halt tun. Ja? Und das geht ja weiter, auch das ganze Thema Stimme. Ja, also wie häufig ruft jemand an? Ah, okay, Peter, ne? Weil ja, je nachdem, wie groß die Organisation ist irgendwie, aber die Stimme ist dann doch irgendwie bekannt. Stimme fälschen geht heute in 15 Sekunden mit ein paar Schnipseln.
Genau.
So, also auch nicht mehr verlässlich. Ne? Und das aber in die Mitarbeiter reinzubringen, zu sagen, kann sein, dass sich Peter anhört, muss aber nicht Peter sein.
Genau. Und seinen Ausweis kann er auch schon haben.
Genau, Ausweis kann auch irgendwie gefälscht sein. Hm. Du musst halt auf die Sachen, die du wirklich selber erfasst hast, dann zurückgehen. Ja? Und genau, die Nummer auch hart spielen. Nicht irgendwie, ja, okay, komm.
Weil du es bist.
Weil du es bist, genau. Ne? Die Nummer darf nicht fliegen, sonst, also Unternehmen, 33 Milliarden Euro Umsatz in 10 Minuten über Social Engineering.
Das ist ungefähr so wie diese Scams damals mit dem, wir haben eine Firma gekauft, überweisen Sie mal 3 Millionen Euro dort und dorthin.
Genau.
Ja, das hat auch plausibel, dreimal ganz gut funktioniert.
Ja, genau. Und mittlerweile rückversichert man sich dann per Telefon. Ja.
Im besten Fall, ja.
Bist du es wirklich, ja.
Genau. Dann lass uns noch ganz kurz auf Seiko eingehen. Wir haben jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen. Jetzt ist es dann doch mal final, glaube ich.
Ja, also Kommunikation eingestellt, Daten veröffentlicht. Also die Angreifergruppe.
2,5 Terabyte.
Genau. Es gibt zu der Veröffentlichung dann auch keinen ausführlichen Text wie bisher. Ne? Also gab es immer so einen langen Text irgendwie, Hallo Seiko und so weiter. Wir haben darüber berichtet.
Was willst du dann auch noch schreiben? Irgendwann ist halt auch vorbei. Ne?
Genau. 2,5 Terabyte Daten liegt. Puff. Ja. Und ja, abrufbar.
Dann hast
Story
du,
zu Ende.
Genau, da wird auch nicht mehr so viel kommen jetzt, denke ich. Dann hast du noch mal was zu einem etwas älteren Thema mitgebracht. Wir hatten es mal angerissen in einer der letzten Folgen. Fiege hat es ja in Italien erwischt.
Genau, ich glaube, es war letzte Folge.
Letzte Folge. Mhm. Und jetzt hat sich ja dann noch mal was Neues ergeben dabei, wobei wir auch gar nicht so ganz genau wissen, wann genau das passiert ist. Es ist jetzt aber vor kurzem noch mal hochgeploppt, das ganze Thema.
Genau, also es ist noch mal hochgeploppt. Wir hatten ja über Fiege Italien. Mhm. Das war auch in der Presse, also das hat man gelesen. Was jetzt nochmal hochgekommen ist, ist Fiege Polen, drei Monate später, Daten, also die Daten aus dem Italien-Angriff sind immer noch nicht veröffentlicht. Also
ja, wir ziehen jetzt langsam so einen Ring um Deutschland, was ist Italien, Polen und irgendwann gehen wir dann in den Kern.
Meinst du?
Könnte ja sein.
Also es ist auf jeden Fall, ne, so drei Monate Versatz irgendwie. Ich glaube Anfang März war Fiege Italien, Juni, Juli war jetzt Fiege Polen. Wieder drei Monate rum.
Warten wir mal noch drei Monate ab. Mal gucken, was so gegen Weihnachten kommt.
Genau, also wir wünschen es den Kollegen nicht, aber offensichtlich mag da jemand die Fiege.
Nicht.
Oder eben auch nicht, ja genau. Gesagt irgendwie, okay, die gucke ich mir jetzt mal genauer an. Ja.
So, dann auch ein nicht ganz brandaktuellen Hack sozusagen. Allerdings gibt es da jetzt so die ersten größeren Auswirkungen dazu. LastPass wurde ja vor einigen Monaten Opfer eines Datendiebstahls sozusagen. Mhm. Also die Angreifer konnten die in der LastPass-Cloud gespeicherten Passworttresore runterladen und haben jetzt angefangen, die auch zu benutzen.
Haben jetzt angefangen, die zu benutzen, haben, also ne, in dem Moment, wo du in Anführungsstrichen physischen Zugriff auf die Tresore hast, hast du halt auch keine Verzögerung mehr in den Brute-Force-Attacken. Ja. Das heißt, die konnten jetzt auch die ganzen Tresore Brute-Force-Attacken fahren, waren damit wohl auch erfolgreich. Gibt es auch noch ein paar kryptografische Feinheiten an der Stelle, gemeinsamer Seed und so weiter und so fort, die es ein bisschen einfacher gemacht haben an der Stelle, beziehungsweise auch Sachen, die LastPass offensichtlich, nach dem, was man bis jetzt weiß, nicht 100% so umgesetzt hat, wie man das vielleicht tut. Und wird genutzt, um jetzt Krypto-Wallets zu lernen. Sehr unangenehm, ne? Weil da geht es halt dann tatsächlich schnell um Geld. Aber das ist so ein bisschen die Fluch und Segen von so einem Passwort-Safe. Ja, so prinzipiell eine prima Sache. Ich kann für jedes meiner Accounts ein eigenes Passwort, ein kompliziertes Passwort ablegen.
Du musst mir nichts mehr merken, bis auf mein Master-Passwort.
Nichts mehr
merken. Und selbst das nicht, das könnte ich mit einem zweiten Schlüssel machen, wie einem YubiKey oder ähnliches.
Genau, also von daher würde ich trotzdem sagen, ein Passwort-Safe ist die Antwort auf ganz, ganz viele Fragen. Aber wenn der Passwort-Safe halt geknackt wird, ja, oder in die falschen Hände gerät, dann bin ich halt auch komplett blank. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen das, was da passiert ist bei LastPass. Wer LastPass eingesetzt hat und das noch nicht gemacht hat, dann jetzt mal die ganzen Passwörter durchtauschen.
Das wäre jetzt langsam eine gute Idee.
Ja, jetzt wäre es absolut eine gute Idee. Aber also ich würde nicht davon weggehen zu sagen, nutzt bitte Passwort-Saves. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Absolut. Also ne, überlegt euch noch, gehen Sie in die Public Cloud, macht das lieber on-prem bei euch, lasst das auf irgendeinem NAS zu Hause liegen, in der Firma irgendwo auf einem zentralen Storage oder ähnliches. Auch da können sie natürlich geklaut werden, machen wir uns nichts vor. Ja. Aber ansonsten natürlich, ne, zentrale Passwortverwaltung, es macht das Leben auch im Team einfacher. Ja. Wenn ihr im Team arbeitet und ihr habt die Passwörter zentral für diverse Systeme, wo ihr vielleicht auch nicht userbasierte Authentifizierung macht. Ja. Klassischer Fall ist wieder so ein ILO-Interface von einem Server. Mhm. Also viele Unternehmen hängen das dann ans AD, hängen das an einem Radio-Server oder machen eine LDAP-Authentifizierung dagegen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die halt den Administrator-Account haben, mit dem arbeiten 5 User, weil wie oft muss ich auf so ein ILO-Interface drauf? Ja. Ja, und dann ist es geschickt, das Passwort irgendwie sehr komplex zu wählen und in einem Passwort-Safe für alle zu speichern. Ja, also es gibt da ganz viele Szenarien. So, dann lass uns zu den Schwachstellen kommen. Wir haben das so ein bisschen untergliedert dieses Mal im Bereich Netzwerk, im Bereich Mobile Device Management. Dann haben wir noch so ein bisschen die Microsoft Cloud dabei. Mhm. Und zum Schluss das klassische Thema. Die der ein oder andere wird es wissen. Genau. Lass uns mit dem Netzwerkbereich anfangen. Cisco und Aruba. Cisco-Bereich gibt es dann doch ein paar größere Sachen. Die haben jetzt viele Lücken nochmal auch gepatcht inzwischen. Mhm. Sind 8-6er Schwachstellen, die du hier dabei hast.
Genau, also mehrere Schwachstellen über mehrere Produkte oder in mehreren Produkten drin. Viele, die jetzt irgendwie echt nur den Randbereich von dem abdecken, was Cisco macht. Aber eben auch die Cisco ISE, viele kennen und lieben sie. Identity Service von Cisco, einer der Kernkomponenten. Ja, also ohne die ISE ist das ganze Thema
802.1x, Authentifizierung, Radios und so weiter. Ne?
Und da eine Schwachstelle ist halt, ja, das ist in der Narbe vom Rad. Also da drauf gucken, patchen, weil das ist echt gemein.
Cisco-Komponenten patchen, das ist auch sowas, das machst du halt immer genau dann, wenn du musst. Ne?
Ja.
Das ist so, oder Netzwerkkomponenten im Allgemeinen. Ne? So ein Switch läuft oder läuft nicht, aber patchen ist immer nicht schön.
Gehört dazu.
Ähnliches Thema mit Aruba, den Controller und den Gateways. Auch eine 8.0er Schwachstelle oder Schwachstellen.
Ja.
Auch bereits gepatcht von Aruba. Auch hier der Hinweis, guckt mal durch, ob ihr betroffen seid. Wir verlinken euch den Artikel auch nochmal.
Genau.
Ja, und dann patchen, patchen, patchen.
Ja.
Mobile Device. Wir haben was für Android, wir haben was für iPhone. Dann wird der Markt auch übersichtlicher.
Symbian gibt es nicht mehr, ne?
Nee, Symbian, BlackBerry, OS gibt es auch nicht mehr.
Genau. Nee, dann fangen wir mal mit Android an.
Genau.
Also 11, 12, 13er Version. Mit relativ einfach, also das ist immer relativ, relativ einfachen Möglichkeiten, die volle Kontrolle über das Gerät zu nehmen. Ist auch wirklich eine ganze Latte an Schwachstellen, die da aufgetaucht sind. Bitte patchen. MDM ist ein Riesenthema.
Genau, also nicht wundern, wenn eure Handys dann irgendwann mal neu starten, dann hat die IT reagiert und hat die Patches mal ausgerollt.
Genau, also da vielleicht auch ein bisschen mehr Augenmerk legen. Also ich meine, das Thema Antivirus und die Endpunkte, Notebooks, Workstations, die hat die IT mittlerweile ganz gut im Griff oder die große Zahl von IT-Abteilungen haben das mittlerweile im Griff. MDM ist noch ein bisschen ein anderes Thema.
Ja, weil es halt auch extrem viele Ansätze in dem Bereich gibt, ne? Ja. Bring your own device. Ist dann doch deutlich verbreiteter im Mobilfunkbereich oder im Handybereich, als du das in einem Notebook-Bereich hast oder in einem klassischen Arbeitsplatzbereich hast.
Ja, so, aber ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn ein Angreifer volle Kontrolle über euer Handy hat. Ja, so zweiter Faktor, der irgendwie per SMS aufs Handy kommt, ist da nur ein Thema. Ja. Aber die ganzen Kontakte. Ich kann jetzt mal gesponnen, ihr habt ein Teams auf eurem Handy, kann mit den Kollegen interagieren. Ja, und wenn ich das von einem Kollegen bekomme, irgendeine Datei, auf die ich mir mal angucken soll, unbedingt, der Weg ist deutlich kürzer als von externen und mit Exploit ausnutzen und so weiter und so fort. Also als Einfallstor, Breachpoint.
Gut, viele haben ja auch ihre Online-Banking-Apps dann auf dem Handy.
Ja.
Ihre Depotverwaltungen für irgendwelche ETFs oder Aktien auf dem Handy. Mhm.
Also viele machen das, was man früher auf einem Notebook gemacht hat, mittlerweile mit einem Handy.
Ja.
Dementsprechend sensibel ist das ganze Thema. Also wie gesagt, das Einfalltor, total charmant, ist wahrscheinlich auch nicht der erste Kandidat, den du prüfst. Von daher, habt ein MDM, guckt, dass die Updates überall drauf kommen, schaut, dass ihr gerade bei Android, also mein persönliches Bauchgefühl, bei Apple ist es ein bisschen smoother, was die Updates anbelangt und die Zyklen, die dahinter stehen. Android ist da eher, ich will jetzt nicht sagen gefrickelt.
Individueller.
Individueller. Also die, mittlerweile hat sich das auch in eine richtige Richtung entwickelt. Aber im Vergleich zu dem, was Apple da an Sicherheit und Patchzyklus und Disziplin an den Tag legt, ist das zumindest mein Eindruck bei Android noch nicht ganz auf demselben Niveau. Ja.
Auch fürs iPhone gibt es aber eine Lücke, die genau. auch schon von Apple geschlossen wurde.
Ja.
Die gemeinen iPhone-User werden das Update schon mal angekündigt bekommen haben. Die verwalteten Geräte sollten das dann eigentlich jetzt auch mal zeitnah bekommen, also was eure IT-Abteilung praktisch betrifft.
Mhm. Genau, da gibt es einen neuen Exploit oder eine Exploit-Kette, BlastPass genannt.
Mhm.
Das Gemeine daran, das ist so ein Zero-Click-Angriff. Ja, so ähnlich wie es das schon mal mit Pegasus oder dem ja, Einfallstor für Pegasus gab von der NSO-Gruppe.
Pegasus sollten wir uns vielleicht auch mal aufschreiben für ein längeres Gespräch. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
Super spannend. Also wie und wie das gemacht ist von Pegasus oder beziehungsweise der NSO-Gruppe, die das getan hat, das ist ja, also aus IT-Sicht spektakulär. Kannst du gar nicht anders sagen. Also das ist absoluter Wahnsinn, was sie da gemacht haben.
Das sind Softwareentwickler, die wissen, wie das geht.
Ja, das ist schon, das ist ganz hohe Schule.
Ja.
Also können wir mal einen längeren Artikel drüber machen. Wir verlinken mal das, was Google Project Zero dazu geschrieben hat, auch wahnsinnig interessant. Aber das geht schon sehr, sehr technisch rein. Also das ist wirklich nur für den geneigten Informatiker. Die unterhaltsame Verkettung von XOR und NAND-Schnittstellen, wow. das ist schon ziemlich gut, muss ich echt sagen. Ne? Aber auch da, ne? iPhone patchen, also Zero-Click-Angriffe, viel gemeiner wird es dann halt auch nicht.
Nee.
Und was die Pegasus-Nummer angerichtet hat damals, also wie ist der Kollege Jamal Khashoggi?
Mhm.
Also diese Lücke oder diese Schadsoftware hat tatsächlich, und ich glaube, es ist einer der wenigen Fälle, auch Menschenleben gekostet, ne? So Menschenrechte.
Zumindest wo es dann mal öffentlich bekannt wurde und auch ein bisschen durch die Medien ging das ganze Thema.
Also das ist, da hört dann auch, ne? Also man kann immer sagen, okay, das eine kostet nur Geld, ne? So, aber auch das kostet nicht nur Geld, sondern das kostet im Zweifelsfall Existenzen.
Ja.
Bei diesen Lücken hat man sich den Weg über das Geld gespart und ist direkt an die Existenz gegangen. Also das ist fernab von witzig.
Unglücklicherweise, ja. Wir haben nochmal so ein bisschen die letzten Tage das Thema Microsoft Cloud verfolgt. Da gab es jetzt nochmal so ein paar Informationen dazu. Wie ist das passiert? Warum ist das passiert? Ganz transparent wird Microsoft das nie machen. Das ist einfach mal Fakt an der Stelle. Ja, aber sie haben so ein paar Informationen nochmal dazu rausgehauen. Und was halt bemerkenswert ist, dass es halt ein eigentlich ganz zum Schluss ein Prozessfehler war. Ja, das war ein Crashdump, der ist abgezogen worden und dann ging los, es sollte, unglücklicherweise ist und dann wurde es halt unangenehm. Ja, also da war dann halt der Key in einem Crashdump drinne, der hätte eigentlich raus sein sollen, was aber auch keiner nochmal kontrolliert hat, was er hätte eigentlich machen sollen und ja.
Ja, also der ausführliche Artikel verlinkt man, ne? Aber ich habe mir das durchgelesen, ich habe mal zweimal durchgelesen, das ist halt echt ein Drei- oder Vierfach-Fehler, der da passiert ist. Also gab ja mal vor ein paar Monaten Microsoft Cloud gehackt, Generalschlüssel verschwunden, wo sind die überall drin gewesen? Ja, chinesische Angreifergruppe. Microsoft hat das aufgearbeitet, auch, ich sag mal, relativ transparent und detailliert aufgearbeitet, ne? Nicht ins letzte Detail, ins letzte Bit, aber die Umstände, die dazu geführt haben, dass der Key überhaupt geleakt ist, die sind so unfassbar exotisch und also wenn dir ein Kollege sagen würde, also ich glaube, wir sollten noch an das und das denken, dann würdest du sagen, okay.
Wie wahrscheinlich ist das?
Oder halt auch eben nicht, ne? Genau. Weil wie wahrscheinlich ist das? Und also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert ist, ich hätte die mit 0,00001% bewertet.
Wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit bewerten, dass das ein Insider-Job war?
0%.
Glaubst du?
Ja. Also ein Insider-Job, der eine Race-Condition ausnutzt in der Produktion, die verhindert, dass der Schlüssel da schon gelöscht wird, der in Schritt 2 verhindert, dass der Filter eben diesen halblebigen Key rausfiltert.
Nee, ich glaube, bis dahin war es einfach technisch blöd.
Pech.
Ja.
Pech.
Pech, genau.
Fall, den du nicht abfängst.
Aber danach, dass dieser Key dann halt auch das Unternehmen verlassen hat. Also du hast ja den Crashdump als Techniker dann irgendwann in deiner Testumgebung.
Genau.
Zumindest haben sie es ja so geschrieben.
Ja.
So, und von dort aus ist er ja dann rausgekommen, dieser Key, aus der Welt von Microsoft in die chinesische Welt.
Genau.
Das macht ja jetzt auch irgendwie kein Techniker, der sagt, oh, guck mal, hier ist ein Key, den schicke ich mal an Chinas Hacker Group at Hotmail.de.
Das war ja, also in der Umgebung, wo der Crashdump am Ende gelandet ist,
da war ein kompromittierter Rechner.
Kompromittiert, genau, da war es kompromittiert zu betrachten. Ja. Und
oder es war halt kein kompromittierter Rechner, sondern...
Also bezahlt.
Hat sich einer auf das Stellenangebot beworben.
Maybe, maybe. Kannst du es ausschließen? Nee, kannst du nicht. Ne?
Genau.
Aber, also...
Ja. Also sitzt einer seit 3 Jahren und wartet, dass genau das passiert.
Das, wie gesagt, ne, bei der Wahrscheinlichkeit hättest du auch noch 100 Jahre warten können. Da wartest du nicht. Das ist zu. Also wenn, wäre natürlich spannend, ne? Wie viele Versuche brauchst du, um genau das, diese Conditions herzustellen, damit genau das passiert? Ich glaube, das.
Vielleicht hat er auch nicht gewartet, sondern hat einfach so lange Crashs erzeugt.
Genau. Also wie viele Crashs musst du erzeugen, genau, dass das mal zutrifft? Ich glaube, das ist eine Menge. Ne, in Anbetracht dessen, was du da halt rausziehen kannst. Wie hoch ist die Gewinnerwartung? was ich ganz gut finde, wie Microsoft das dargestellt hat, wie sie es nachvollzogen haben und dass sie es überhaupt nachvollziehen konnten.
Mhm.
Also ich behaupte mal, dass Microsoft da, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, ob der Größe und dem technischen Know-how, was die Kollegen haben, aber zu den 1% oder noch weniger der Firmen zählen, die so ein Sachverhalt nachvollziehen können. 99,x% der Unternehmen würden sagen,
das war jetzt aber unglücklich.
Das war unglücklich. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt passieren konnte.
Ja.
Also ne, den Detailgrad dann in den Logs und den Auswertungen und der Forensik nochmal nachzugehen. Ich meine, ist es auch wert, der Vorfall? Definitiv. Aber das ist schon auch eine absolute Meisterleistung, das zu tun.
Bevor wir jetzt zur letzten Sicherheitslücke kommen, wir haben euch, glaube ich, genug auf die Folter gespannt, was wir heute Abend trinken.
Schon ehrlich, dass wir es wieder vergessen.
Wir haben es sogar wirklich ganz oben hingeschrieben.
Ja, heute gibt es einen 2016er Primitivo. Feiner Tropfen. Ich bin Primitivo-Fan.
Geht immer.
Genau, kannst halt immer trinken.
Primitivo geht immer.
Unkompliziert, ganz feine Sache.
Dann jetzt aber schnell zur letzten Lücke. Diesmal mal wieder einen Browser. Chrome.
Willst du erst den Browser machen? Willst du zum Schluss den Patch Day machen?
Klar.
Okay.
Weil du musst Browser patchen.
Ja.
Machst Patch Day.
Oh. Ich sag's trotzdem. Okay. Patch Day.
Patch Day. Microsoft Patch Day.
Microsoft Patch Day. Dran denken, bitte zeitnah Patches ausrollen. Microsoft Patch Day. Immer wichtig für die, die Microsoft-Umgebung betreiben. Jetzt sind die Sicherheitslücken für die Browser.
Genau. Chrome, 4 Sicherheitslücken, eingestuft als hoch.
Ja. Ist auch schon Attacken in the Wild, wie es so schön heißt. Also das Chrome wird angegriffen, die Lücke wird angegriffen und ausgenutzt. Chrome bitte patchen mit Chrome bzw. Chromium, dann auch gleich Edge. Selbe Engine drunter. Edge genauso patchen. Und Firefox gibt es auch eine neue Version. Auch den Firefox bitte durchpatchen. Browser sind zu patchen. Ist so.
Das war das Schlusswort.
Das war das Schlusswort.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Schönen Abend euch. Ciao, ciao.